Interception.
Touchdown.
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Müllnow und ja, jetzt letzte Nacht, also in der Nacht von Sonntag auf Montag, fand der Super Bowl statt in einem Spiel, was doch sehr, sehr low-scoring gewesen ist. Deswegen müssen wir auf jeden Fall drüber reden. Und ich habe mir dazu zwei Experten eingeladen. Das ist einmal Hans-Peter Gölz, einmal Fabian Sommer. Hallo, ihr beiden.
Servus.
Servus, hi.
Ja, ich habe gesagt, very low-scoring New England Patriots gegen Los Angeles Rams. Am Ende 13-3. Fabian, wir müssen aufs Spiel gucken. Ich habe es nicht gerechnet, dass es so defensiv dominiert sein wird und dass beide Offense nichts hinkriegen.
Ja, da hat, glaube ich, fast niemand mitgerechnet, dass das Total, also worauf man wetten konnte, war bei 56 und am Ende waren es dann, glaube ich, waren es 13-3, waren es 16. Wirklich keiner mitgerechnet und ich glaube auch nicht, dass da irgendjemand mitgerechnet hat, dass irgendein Team unter 10 Punkte bleibt. Das war schon wirklich sehr, sehr überraschend.
Ja. Das war wirklich sehr überraschend. Und wenn wir uns das Ganze mal angucken, es fing ja für die Patriots, Hans-Peter, denkbar ungünstig an, die erste Interception von Tom Brady bei seinem ersten Pass direkt. Da denkst du dir so, ja, das können jetzt die Rams nutzen, daraus können sie jetzt Potenzial schlagen, aber ihre ersten 8 Drives allesamt Punts und nur insgesamt 3 First Downs, das war wirklich, ja, offensiv nichts Gutes. Es wird dann ein bisschen besser im dritten Viertel, aber insgesamt war die Rams Offense halt komplett abgemeldet.
Ja. Oder besser gesagt, die Patriots Defense komplett angemeldet und im Super Bowl-Niveau unterwegs von Anfang bis Ende vom Spiel. Und ja, auch das Defensive Play Calling bei den Patriots war genau abgestimmt auf das, was die Rams haben an Spielern, also individuell, aber auch an Play Calling, an Coaching, was da möglich ist. Also man hat sich komplett wieder perfekt in New England vorbereitet auf den Super Bowl, auf den Gegner. Und auf alle Begebenheiten.
Ja, das hat man auf jeden Fall gesehen. Man hat mit gesehen, warum Bill Belichick mit einer der besten Trainer ist, jetzt einer der besten Trainer aller Zeiten. Denn ich denke, gerade was man defensiv gemacht ist, muss man sagen, Fabian, das war wirklich richtig stark, weil man sehr, sehr viel Druck auf Jared Goff gemacht hatte, der damit wirklich große Probleme hatte.
Ja, auf jeden Fall. Jared Goff war die gesamte Saison viel, viel besser gegen Man-Coverage als gegen Zone-Coverage. Ich glaube, er hatte irgendwie insgesamt ja 13 Interceptions und 12 davon kamen gegen Zone-Coverage, eine nur gegen Man-Coverage. Und die Pats, die waren die Defense, die am meisten Man-Coverage gespielt hat während der Regular Season. Und was macht Bill Belichick natürlich im Super Bowl? Kommt mit 60% Zone-Coverage um die Ecke. Und ja, die Rams Pass-Protection generell ziemlich gut, aber die Pats haben es halt einfach clever gemacht, ne? Sehr viel disguised. Sehr viele Stunts gelaufen. Ich würde jetzt mal aus Gefühl sagen, dass jedes dritte Play war ein Stunt, meistens auch auf Third Down, womit halt wirklich ja, die O-Line kaum klar kam. Auf Early Downs, auf Base Downs haben die Pads immer versucht, dass sie direkt 5 Mann rushen, zumindest 5 Mann an der Line of Scrimmage haben, sodass sie keine Double Blocks kriegen. Ja, und dann auf Third Down haben sie viel disguised, Man mit Zone gemischt, Stunts, Pressure aus allen möglichen Ecken, so dass Jared Goff halt einfach wirklich pre-snap überhaupt nicht wusste, was abging. Ja, und Jared Goff, haben jetzt 3 Jahre Tape und Zahlen von ihm. Er ist nun mal einer der schlechtesten Quarterbacks gegen Pressure und das hat Bill Belichick einfach gnadenlos ausgenutzt und ja, sobald er Pressure im Gesicht hatte, kamen ziemlich fragwürdige Eierwürfe.
Ja, da waren wirklich einige fragwürdige Eierwürfe mit dabei von Jared Goff. Nur mal eben zu Stunts, für diejenigen, die es nicht wissen. Na, kurz erklärt, Stunts sind das, wenn ein Lineman oder ein Defensive Lineman dort steht, aber nicht auf die Gap geht, sondern einmal, dass quasi der Lineman neben ihn, um ihn rumläuft und dann auf den anderen Lineman geht. Also, dass man quasi nicht sehen kann, wie sie dort stehen, dass sie dann auf die entsprechende Lücke in der O-Line attackieren. Also, das ist einmal kurze Erklärung dort mit dabei gewesen. Wer da sehr, sehr gut gemacht hat, unter anderem ist ja Dante Hightower gewesen, Hans-Peter, 2 Sacks, 2 Tackles for Loss, wirklich ein wichtiger Faktor gewesen und auch mal wieder gezeigt, wie jetzt auch beim Super Bowl gegen die Falcons, wie wichtig er eigentlich für diese Patriots Defense ist.
Korrekt, und zumal wie viel Erfahrung er da in so ein Matchup mit reinbringt und auch in einem Super Bowl sich dann im Spiel, durch das Spiel, durch konstant auch in Power hält und auch auf die Adjustments, die die Offense gemacht hat bezüglich der Patriots Defense und dem, wie der Fabian schon gesagt hat, das ist ganz gut da zusammengefasst, mit diesen verschiedenen Stunts, die sie gebracht haben, aber auch mit den verschiedenen mit den verschiedenen Sets und Views, die sie der Rams Offense und dem Coaching Staff gegeben haben. Das Hightower ist halt da sehr flexibel, auch einsetzbar und hat es auch gezeigt, dass er da einfach sich immer dem Spiel anpassen kann, mit dem Spiel mitgeht und die Dominanz zu jeder Zeit immer mit reinbringen kann. Nicht nur er, alle anderen, aber gerade er mit seiner Erfahrung und mit seinem Talent oder Skill hat es heute Nacht den Unterschied ausgemacht.
Ja, auf jeden Fall. Das hat er gemacht, war da wirklich ein wichtiger Faktor. Auch ansonsten, die Secondary war eigentlich wirklich sehr, sehr gut in den Patriots, haben eine sehr, sehr gute Coverage gehabt. Aber Fabian, da gab es teilweise Receiver, die echt weit offen waren. Zum Beispiel Brandon Cooks, der sehr, sehr frei gewesen ist in der Endzone und der Ball kam aber zu spät. Und das muss man auch der Jared Goff wieder ankreiden, dass er einfach freie Leute zu spät gesehen hat, beziehungsweise fast gar nicht gesehen hat.
Ja, auf jeden Fall. Ich sag mal, ist jetzt immer schwer, das direkt so aus der normalen TV-Kamera zu bewerten, weil die haben auch gestern sehr selten, sag ich mal, irgendwie mal eine schöne Vogelperspektive eingeblendet. Aber die deutschen Kommentatoren, die haben es öfter schon mal erwähnt, die waren ja live vor Ort. Ich glaube irgendwie 4 oder 5 Mal hat Esume gesagt, dass Jared Goff schon wieder einen weit offenen Receiver übersehen hat. Und in ein paar Wiederholungen hat man es gesehen, manchmal nicht. Ja, und diese eine fast Touchdown. Ich glaube, da läuft Cooks ja im Prinzip wie so ein Stutter-Move oder Stutter-Go-Route und sieht halt selber, dass die Coverage hinten offen ist und läuft dann, glaube ich, durch. Ich weiß nicht, ob das direkt eine Streak-Route sein sollte. Auf jeden Fall hat Cooks gesehen, dass keiner hinten im Backfield war, hat dann sofort Handzeichen gegeben und Goff hat es einfach wieder nicht gesehen. Viel zu spät geworfen und so konnte halt Jason McCurdy. Ich weiß nicht, ob das, ob er in so einem Cover-3-Alignment war. Auf jeden Fall hat Jason McCoy das dann gesehen, ist noch rübergesprintet, hat ihn dann in letzter Minute noch den Ball aus der Hand geschlagen. Das war also geniales Play von Jason McCurdy. Aber er dürfte eigentlich Cooks überhaupt nicht mehr erreichen, wenn Goff sofort den freien Mann sieht und früher wirft. Das muss eigentlich ein Touchdown sein für die Rams 7-3.
Müsste eigentlich ein Touchdown sein, also sehr, sehr viel Konjunktiv mit dabei gewesen. Insgesamt kann man wirklich sehr glücklich schätzen aus Patriots Sicht, dass da Jason McCourty, der Bruder von Devin McCourty, dann noch hingekommen ist, um diesen Pass zu winnen, den Touchdown zu winnen, weil mit 7-3 wäre dann mit Sicherheit das Momentum auf Seiten der Rams gewesen. Kurz Jason McCourty, so ein bisschen eine Feel-Good-Story, letzte Saison noch bei den Browns gewesen, dort kein einziges Spiel gewonnen und ein Jahr später hatte den Super Bowl-Ring, also da wirklich so eine kleine Feel-Good-Story, die dann drumherum entstanden ist. Da muss man auch noch sagen, so ein bisschen, so ein paar Streaks sind am Leben gehalten worden. Hans-Peter, 0 Punkte haben die Patriots wieder im ersten Viertel erzielen können, wie in allen Super Bowls, die sie gewonnen haben, eine absolute komische Geschichte. Auch ansonsten finde ich das wirklich sehr, sehr gut, auch wenn sie dann die Serie durchbrochen haben, dass wenn Steven Gostkowski einen Field Goal verpasst, die trotzdem noch gewinnen. Also da wieder einige Statistiken, die dort wieder mit reingenommen wurden, aber trotzdem die Patriots waren dann in entscheidenden Zeitpunkt einfach dann da und haben dann diesen Touchdown gemacht, der ihnen dann zum Sieg geholfen hat.
Ja, korrekt. Und zumal die Patriots schon immer die zweite Halbzeit dominiert haben in ihrer Super Bowl-Geschichte. Die Patriots sind nicht das Team, Bill Belichick ist nicht das Team, das das Spiel von vornherein immer, also den Super Bowl immer beherrscht hat. Und auch diesmal war es nicht so. Klar, Gostkowski verkickt. Das sind Punkte, die in anderen Spielen am Ende fehlen oder den Unterschied ausmachen. Aber ja, die Patriots haben einfach in der ersten Halbzeit auch schon auf dem sehr hohen Level. Ich fand das ein bisschen krass, dass man in der Halbzeit da Tom Brady kritisiert hat. Klar hat er 15 von 25 nur gehabt, schon zur Halbzeit. Das war ein bisschen so, ist er heute nicht gut drauf. Es hat halt auch ihn gefordert, weil die Rams halt mit einem genauso guten Gameplan rangegangen sind an die Sache. Und aber ein Gameplan und eine Herangehensweise sind schön und gut. Die Adjustments machen es aus und darin sind die Patriots als Team einfach viel zu gut, was sie aus der ersten Halbzeit an Erkenntnissen gewinnen und in der zweiten Halbzeit anpassen und das Spiel verbessern für sich selber, Offense, Defense, Special Team. Das macht halt eben den Unterschied und da kann man halt auch in der ersten Halbzeit mal nur 3-0 führen und Field Goal verkicken. Solange man aber den Gegner weiterhin hält und sich auch den Veränderungen, die der Gegner betreibt, anpasst und sozusagen immer das Tempo sich selber aufrechterhält und selber den Ton setzt, so gewinnt man halt die Spiele. Und so haben es die Patriots wieder mal souverän gemacht und bewiesen. Und ja, deswegen die zweite Halbzeit war einfach Patriots Halbzeit wieder.
Ja, das stimmt, da bin ich dann auf jeden Fall bei dir, auch wenn es dann einen zwischenzeitlichen Ausgleich gab zum 3-3, aber war in dem es ist einzigen Touchdown-Drive, muss man ja sagen. Fabian, da haben das die Patriots dann gut gemacht und da hatten sie zwei Leute, auf die sie sich dann verlassen konnten. Natürlich einmal Rob Gronkowski und der Mann, der am Ende Super Bowl MVP geworden ist, Julian Edelman. Wirklich sehr, sehr stark die beiden gewesen und sie haben dann in den wichtigen Situationen die wichtigen Plays gemacht. Das hat dann einfach den Unterschied am Ende gemacht, dass die Patriots das gewinnen und dann muss man auch gerade auch der O-Line dann noch in der zweiten Halbzeit ein bisschen mehr Credit machen, weil sie dann wirklich noch gerade in der Run-Blocking gute Arbeit geleistet haben.
Ja, absolut. Was zum Thema Run-Blocking. Ich habe viele Tweets gelesen nach dem Spiel, die gesagt haben, die Patriots haben durch ihr Run-Game gewonnen. Da musste ich dann kurz laut loslachen. Auf den ersten drei Drives, wo die Patriots in Scoring-Range kamen, also da war ja am Anfang das verschossene Field Goal von Gostkowski, dann das erste richtige Field Goal und dann der Touchdown. Und auf diesen drei Drives hatten die Patriots 143, meine ich, Passing Yards und 10 Rush Yards. Also immer, wenn die Patriots irgendwie ins Scoring Range gekommen sind, ging es nur über das Passing Game. Und da finde ich es halt lustig, dass halt hinterher viele Leute bei Twitter schreiben, es war das Run Game, das dominiert hat, obwohl das Run Game eigentlich nur auf dem letzten Icing Drive irgendwie effizient zum Spiel beigetragen hat bei den Pats. Ja, auf diesem einen Touchdown Drive, was halt genial war am Ende. Ich glaube, die Pats kamen irgendwie in 22 Personal raus mit zwei Tight Ends und ich glaube, entweder zwei Running Backs und vielleicht aber noch James Devlin dabei. Ja, kommen sie in so einer Tight Formation raus und auf einmal audible halt Tom Brady in der Empty Formation, also so, dass praktisch alle Receiver außerhalb der Pocket sind, also praktisch an der Line of Scrimmage. Und als Receiver auflaufen, auch der Running Back war nach draußen gemotiont. Ja, und auf einmal haben sie dann ihr Matchup mit Gronkowski. Ich glaube, es war es Peters oder war es ein Linebacker? Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall haben sie dann ihr Matchup gefunden und ja, genialer Pass von Tom Brady, einer die genialen Bälle von Brady kamen jetzt nicht so oft. Oft einfach wirklich das Matchup mit Edelman über die Mitte gesucht gegen Nickel Robbie Coleman, der teilweise auf dem Bierdeckel nass gemacht worden ist. Aber dann auf diesem Drive hat Tom Brady einfach super, zwei super Touchpässe geworfen. Einmal dieser Reel auf Gronkowski, wo er vorher anchippt. Und dann ja, diese, ja, ich sag's mal, quasi schon Go-Route, wo er dann gegen den Linebacker war. Das war genial, aber leider nur einer von wenigen genialen Drives gestern.
Wenn nicht sogar der einzige. Also ich würde sogar so weit gehen, dass es wirklich der einzig geniale Drive des ganzen Spiels, beziehungsweise des Abends war es, des ganzen Spiel war es insgesamt, wie gesagt, war es offensiv jetzt keine Offenbarung, auch wenn dann die Patriots dann hinten raus mit dem wichtigen Drive zum Touchdown und dann mit einigen Runs, die das Spiel hinten raus geeist haben, am Ende diesen Sieg für sich entscheiden können. Hans-Peter, jetzt ist es der sechste Super Bowl für die Patriots gewesen, zum sechsten Mal mit Belichick und Brady als die verantwortlichen Personen. Du als Steelers-Fan, die Steelers haben auch selbst sechs Ringe, das kann man nicht hoch genug loben, was sie in den letzten 18 Jahren geschafft haben.
Ja, nee, kann man überhaupt nicht hoch genug loben. Und vor allem halt auch kann man nicht hoch genug loben, dass sie es halt immer noch machen und immer besser wirken. Also jedes Jahr denkst du, du hast alles bei denen gesehen, bei den Patriots. Jetzt haben sie sich hier und da haben sie immer wieder einen Super Bowl verloren. Oh je, schaffen sie es wieder. Dann klappt es wieder die ganze Saison so, dass man sagt, ja, am Anfang der Saison, ja, die Patriots hat keiner auf dem Schirm und das saugen die auf wie so ein Schwamm, wenn die es irgendwo hören, glaube ich. Die brauchen das ist wie so ein Treibstoff, diese Kritik und dieser Zweifel. Und keiner glaubt am Anfang der Saison an die Patriots und am Ende der Saison im Super Bowl stehen sie wieder und nach 18 Jahren sind sie immer noch genauso fantastisch im Zusammenspiel miteinander, die beiden, Belichick und Tom Brady, wie vor 18 Jahren. Also besser natürlich, aber funktioniert immer noch und ist erfolgreich. Wahnsinn, Hut ab. Und ich muss auch als Steelers-Fan sagen, Tom Brady gibt nicht auf, bevor er diesen siebten hat, glaube ich. Weil er dann einen mehr hat als die Steelers oder halt, weil er dann einfach alleinstehend als Goat da ist. Er gibt sich nicht zufrieden mit, jetzt habe ich mal irgendeinen Rekord eingestellt, sondern er will ihn alleine, er will alles alleine haben. Und es ist hungrig. Und ja, ich habe auch gestern gedacht, als da die Patriots reinkamen ins Stadion und alle geboot haben, habe ich gedacht, es muss doch mal jemand auf die Idee kommen, damit aufzuhören und einfach zu applaudieren. Das muss irgendwann mal kommen, weil je mehr du ihn ausbuchst, umso mehr schürst du bei ihm dieses Feuer an. Und wenn, ich glaube, wenn er mal Applaus bekommt, hört er auf, weil dann hat er das, was er immer will. Endlich auch die Anerkennung, die er verdient. Lang ausgeholt, ja. Ich als Steelers-Fan habe allerhöchsten Respekt vor dem, was da in New England passiert.
Aber ich fand es sehr, sehr schön, dann hinten raus, wo dann die Brady-Rufe gekommen sind. Also ich fand auch allgemein, glaube ich, das Publikum in der Atlanta wirklich sehr fair gegenüber den Patriots. Das hat man schon schlimmer insgesamt gesehen. Da waren eher, ich glaube, die Hass-Tiraden eher gegen die Rams. Vielleicht lag es so ein bisschen daran, dass da viele ehemalige oder viele Saints-Fans mit dabei gewesen sind, die dann auch so ein bisschen ja diesen Non-Call vor zwei Wochen dann noch im Kopf haben und da so ein bisschen sauer gewesen sind, wobei die Rams nichts dafür konnten, dass die Referees diesen Call nicht gemacht haben. Ansonsten an euch beide gestellt, Super Bowl MVP ist am Ende Julian Edelman geworden. Für euch der verdiente MVP oder wen hättet ihr genommen?
Ja, schwierig. Kann ich jetzt vielleicht nicht viel gegen argumentieren, aber ich sag mal, auf der anderen Seite hätte es vielleicht auch Stephon Gilmore verdient gehabt, ne? Einen Fumble kreiert, die entscheidende, ja, mitentscheidende Interception gefangen, ein paar Pass-Breaks, Break-Ups gehabt und von daher, ich hätte zwischen Element und Gilmore eine Münze werfen können.
Ja, für mich eigentlich verdient Element, er war einfach herausragend. Ich bin da so auch bei dir, Fabian, aber es ist halt einfach, ja, dass ein Defense-Player einen MVP kriegt, ist halt wirklich, ja, leider Gottes nicht vorgesehen in der Geschichte des Super Bowls, dass das irgendwie auch in Erwägung gezogen werden kann, außer es ist halt wirklich jemand überherausragend und hat es erzwungen, aber ansonsten, das sehen die Leute nicht. Die Leute wollen Offense weiterhin sehen und die Offense ist shining. Ja.
Ich glaube, letzte Super Bowl MVP Defense war von Miller, glaube ich, ne?
Ja, genau, 2015. Ja,
genau. Ja. Sowas, aber ja, ansonsten, ich dachte gestern war es für mich eigentlich hätte man den MVP-Titel der Defense der Patriots geben sollen, weil es ging in dem Spiel Defense um die bessere Defense definitiv und das ist das Geile eigentlich. Also ich als ehemaliger Defense-Spieler fand den Super Bowl halt unglaublich geil, weil er so defensiv geprägt war, weil es darum ging, welche Defensive auf die gegnerische Offense besser eingestellt ist, nicht welche Offense besser ist. Und wenn man an so einem Punkt im Football ist, dass man da höchsten Genuss sehen kann als normaler Zuschauer, dann sind wir schon auf einem extrem hohen Level, weil scoren kann man immer, aber scoren verhindern, das ist die allerhöchste Kunst. Und ja, deswegen wäre eigentlich so ein MVP-Defense für die gesamte Defense angebracht.
Zwischenzeitlich hätte man den MVP-Award mit Sicherheit auch an die beiden Panther, Johnny Hacker und Ryan Allen, geben können. Allen ja auf Seiten der Patriots, Hacker auf Seiten der Rams, beides sehr, sehr gute Panther gewesen. Und Hacker hat dann Rekord für den weitesten Net-Punt aufgestellt, 64 Jahren, zwar ein Yard mehr als den von Ryan Allen. Also das war dann auch wirklich dann sehr, sehr schön zu sehen. Wir machen jetzt hier die erste kurze Pause und kommen dann gleich nochmal zurück und gehen nochmal auf das eine oder andere Thema mit Sicherheit ein, aber auch natürlich die Headcoaches, die heute bekannt gegeben wurden und natürlich auch NFL Honors. Also bleibt dran, hier bei Interception, eurem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen Bartol.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von
meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer, nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Und wir sind wieder zurück bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ich habe es gesagt, wir gucken jetzt noch auf das ein oder andere Thema rund um den Thema Super Bowl und haben natürlich das ein oder andere Thema, was damit nicht so viel zu tun hat, NFL Honors zum Beispiel, aber auch die Head Coaches, die heute neu bekannt gegeben worden sind. Fabian, wir hatten eine Saison, wo es sehr, sehr viel über den Offensiv-Football definiert worden ist. Es gab viele High-Scoring-Games, unter anderem ja das Spiel des Chiefs gegen die Rams, wo beide Mannschaften immer 50 Punkte erzielen konnte und dass dann die Defense dann so eine große Rolle spielt und 3 Punkte nur zulässt, das sind die wenigsten seit dem Super Bowl 9. Das ist dann doch schon wirklich eine überraschende Wendung eigentlich von der Saison, die ja eigentlich sich eher die Offense definiert hat.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn man die Saison nochmal so im Kopf Revue passieren lässt, dann macht es eigentlich wenig Sinn, dass man am Ende ein Super Bowl-Ergebnis von 13-3 hat. Wir sind halt in so einem NFL-Zeitalter, wo Offenses in den meisten Fällen die Spiele diktieren. Defense ist sehr volatil, sehr auf Turnover, sehr von Turnover abhängig. Von daher war das schon, sag ich mal, gestern schon eine Anomalie, würde ich es mal nennen. Ne? Nichtsdestotrotz, wenn Jared Goff den einen oder anderen offenen Receiver sieht und nicht in Triple Coverage wirft, dann können die Rams aber auch gut und gerne am Ende das Spiel gewinnen. Ne? Dann machst du 2 Touchdowns. Aber selbst dann bist du immer noch in einem relativ Low-Scoring-Game von 14-13, wenn es dann so gekommen wäre. Aber ja, auf jeden Fall, für die Saison hat man sicherlich mit dem Super Bowl ein bisschen was anderes erwartet als einen 13-3.
Ja, genau. Zwar, wenn man sich das Ganze mal anguckt, die 13 Punkte, die die Patriots erzielt haben, sind die wenigsten Punkte in der Super Bowl-Geschichte, die ein Team gebraucht hat, um diesen Super Bowl, die Vince Lombardi-Trophy in die Luft zu strecken. Das ist doch schon wirklich sehr, sehr überraschend. Das hätte man noch eher in den früheren Zeiten der NFL gedacht, dass man dann über mit sowas gewinnen könnte. Vorher waren es 14 nur, also dort ein Punkt, die Patriots am Ende dann feiern konnten. Hans-Peter, allgemein, wenn wir uns das so angucken, Super Bowl, die Stimmung fand ich, wie gesagt, sehr, sehr gut. Wenn wir jetzt auf die Halftime-Show gucken, muss ich ganz ehrlich sagen, brauche ich nicht. Die fand ich echt schwach.
Ich habe jetzt gedacht, du fragst mich auch noch was zum Thema Defenses. Und
kannst du auch noch gerne dazu erzählen, ist mir egal.
Ja, weil da kann ich Fabian einfach auch nur zustimmen und sagen, genau, es spricht dagegen, aber es spricht doch genau dafür, dass so ein Super Bowl, egal was du im September machst, was dein Gameplan für jedes Spiel, für die Saison, Vorbereitung und alles angeht, geil im Super Bowl, dass beide Teams sich darauf konzentrieren, das wirklich defensiv auszuschlachten und sich auch selber offensiv auf ihre Basics konzentrieren, und auch die dann, ja, weil sie wissen, die werden schon reglementiert sein, wenn man einfach eine gute Defense gegenüber hat. Aber wenn es dann wirklich nicht mehr darum geht, ich packe alles offensiv aus und ändere nochmal was auf Biegen und Brechen, damit ich den Gegner auf jeden Fall schlage, sondern die Defense einfach so on fire zu halten, das ganze Spiel, dass sie wirklich nichts zulässt, das ist viel geiler. Auch wenn es für den Normalo-Zuschauer, der die Halftime-Show sehen will und ein bisschen die Ads alle angucken will, langweilig war gestern, für einen Football-Liebhaber war das absolut das Geilste, was man sehen kann, weil wir bis zum Schluss, bis zu dem verschossenen Field Goal von Sirlein eine Spannung drin haben bei so einem Low-Scoring-Game, weil jederzeit, jeder Fehler das komplette Spiel über den Haufen werfen kann. Wir reden dann nicht von, sie schießen sich gegenseitig die Touchdowns zu, sondern wir reden davon Game of Inches, jeder Zentimeter, jede Entscheidung, die ein Coach trifft, die ein Spieler für sich individuell trifft, im gesamten Zusammenspiel mit seiner Unit auf dem Feld, kann das ganze Spiel in Luft, also den Verlauf in Luft auflösen und komplett in eine andere Richtung ausschlagen. Und so diesen Puls zu haben, das die ganze Zeit über und diszipliniert zu sein, defensiv, das ist richtig hart gewesen gestern. Also ich saß da echt da bei dem Field Goal von, als McVay das gecallt hat und habe gedacht, yes, wir sind in einer Football-Zeit, wo wirklich das Mindset so offen ist und dann auch noch in so einem offenen Spiel so offen bleibt, dass man sagt, ich kick dieses Field Goal, ich hole diesen Onside-Kick und mach dann die Entscheidung zum Schluss. Das ist richtig geil und das also für mich war der Super Bowl wirklich gestern bis zum Schluss faszinierender. Ich konnte da selten mich an den Super Bowl erinnern, wo ich wirklich so ein offenes Spiel die ganze Zeit gesehen habe. Man sieht dann diese, wie vor 2 Jahren Atlanta gegen die Patriots dominante Übermacht. Man sieht so dieses sich gegenseitig scoringmäßig hochschaukelnde wie letztes Jahr. Und dann hast du plötzlich so ein gefreestes Spiel, wo wirklich jeder Atemzug alles verändern kann. Da brauche ich keine Halftime-Show, die ich langweilig fand, mal wieder. Und auch nicht die ganze Zeit wegen irgendeiner Werbung auf irgendwas warten. Ja, so. Ich möchte nicht über die Halftime-Show reden. Finde ich, war zum Super Bowl dazu, aber es ist eine scheiß Randerscheinung. Historisches. Das Einzige, was ich noch sagen muss dazu, zu den Ads, die Bud Light, Dilly Dilly, Bud Knight Dynasty mit einem Game of Thrones Release-Date zu beenden, ist das Epischste, was ich seit langem gesehen habe. Fuck, ich hatte Gänsehaut nach dem Ad von Bud Light mit dem Bud Knight gegen The Mountain. Das darf man zulassen, das ist okay. Aber das war's dann auch.
Ja, genau. Das Highlight der Super Bowl der Halftime-Show war mit Sicherheit, als sich Adam Levine das T-Shirt ausgezogen hat und die ganzen Mädels dann kreischend davor standen und um in dieses T-Shirt haben wollten. Ja, gut, also als Männer sind wir da jetzt mit Sicherheit nicht so, der jetzt mal nur alle Freundinnen oder dem weiblichen Geschlecht eher hinterher gucken als die männlichen. Aber ja, ist nicht irgendwie so toll gefunden.
Was ich noch gerne sagen würde, so als kleinen Konter, klar, wenn man jetzt Defensivliebhaber ist, dann war das Spiel sicherlich für einen was. Ich bin ja mehr so, also ich gucke mir auch gerne mal ein Defensivspektakel an, aber ich stehe generell mehr so auf effizienten Football, ne? Also selbst wenn Teams nicht viel scoren, will ich halt, dass Teams irgendwie effiziente Entscheidungen treffen, ne? Und die gestern, die erste Halbzeit, ich meine, wir haben da auf der einen Seite Bill Belichick, auf der anderen Seite Sean McVay, die ja wirklich so, also wenn jetzt jemand 5 Elite-Coaches nennen müsste, würden ja Sean McVay und Bill Belichick wahrscheinlich bei jedem unter den Top 5 landen. Ne? So, wir reden ja über Coaches, die NFL momentan prägen, die smart sind, die ihre Teams wirklich selber besser machen. So, und dann, was da gestern in der ersten Halbzeit abgelaufen ist, an Entscheidungen, an Playcalls, an Ingame-Entscheidungen, also das war wirklich ganz erschreckend schwach. Das war wirklich, also die komplette erste Halbzeit war gespickt von schlechten Entscheidungen. Ich glaube, als Beispiel kann man nennen, die Rams hatten, glaube ich, 4. und 3 an der Patriots 42-Yard-Line. Und wie man da punten kann, das ist für mich wirklich, also das war für mich unvorstellbar. Du kannst nicht in den Super Bowl gehen gegen das beste Team der letzten 18 Jahre, gegen Tom Brady und Bill Belichick. Du hast den Ball an der Patriots 42-Yard-Line, 4. und 3. Das musst du auch spielen. Da kannst du nicht punten. Und der Punt hat effektiv 24 Yards gebracht. Das heißt, du hast durch diesen Punt 24 Yards an Field Position bekommen und hättest auch 4. und 3 locker ausspielen können. Bei 4. und 3, da kannst du einen Run callen, da kannst du einen kurzen Pass callen, da kannst du alles machen. Und dann mit so einem Mindset in so einen Super Bowl reinzugehen, fand ich wirklich schwach. Und das war wirklich die gesamte erste Halbzeit so. Und zur Halbzeit habe ich echt schon gedacht, Mann, oh Mann, das könnte ja auch gerade Jason Garrett gegen Hugh Jackson sein, was so ein paar Entscheidungen angeht. Nicht auf die Goldwaage legen, was ich jetzt gesagt habe, aber teilweise. Oder dann zum Beispiel kommt Patriots auf 3. und 8, kurz vor der Red Zone kommt ein Run. Ja, also
das stimmt, what the genau, fuck.
Ja. Auf 3. und 8 im Super Bowl call ich keinen Run. Ja, und zumal sie davor noch einen Timeout genommen haben. Das heißt, sie hatten extra Zeit, sich ein Spiel zu überlegen und kommen dann bei 3. und 8 mit dem Run raus. Also das war wirklich, das hat mir gestern in der ersten Halbzeit mit Masterminds und Geniuses wirklich sau wenig zu tun.
Finde ich einen guten Ansatz, Fabian. Ja. Dazu habe ich mir halt gedacht, bei McVay, gerade in Verbindung mit Goff. Ich glaube, die beiden haben da auch noch Potenzial, ihre Confidence, ihr Vertrauen zueinander aufzubauen. Und das haben sie gestern entdeckt, gerade in solchen Situationen, dass man sagt, okay, wir punten an der Patriots 42, weil ich weiß, mein Quarterback ist heute einfach, nachher wird er dann noch gesackt an unserer 42 oder so in so einem Play. Und so dieses Goff weiß, er muss aus dem Super Bowl was anderes rausnehmen, also sowas rausnehmen mit, ich muss die Sicherheit haben und auch das Reading. Finde ich ganz gut von dir so als Punkt angebracht.
Noch ein Beispiel, was mir auch gerade einfällt. Ich glaube, das war kurz vor der Halbzeit auf dem, irgendwo, ich glaube, nach dem Two-Minute-Warning hatten die Rams einen Drive. First and 10, Run für 5 Yards. Second and five, Run für 3 Yards. Ja, erstmal schon für mich die Frage, warum muss ich da 2 Runs callen? Bis wieder ein Dritter und 2. Und dann bei 2, wo du da kannst du einen Lauf callen, da war genug Zeit. Da kommt ein Pass und Jared Goff lässt sich komplett aus der Field Goal Range sacken. Ich glaube, das war sogar Field Goal Range, ne?
War das da, als er dann so gekniet war von dem Hit, also so hingekniet ist?
Genau.
Ja. Aber das waren halt so Sachen, so da frage ich mich so, klar, auf der einen Seite Goff kam nicht mit Pressure klar, hat offene Receiver übersehen, aber dann, das sind halt so Play Calls gewesen von Sean McVay. Da ist mir teilweise wirklich der Kopf geplatzt, ne? Da habe ich wirklich mich gefragt, in was für ein Theater bin ich da gelandet.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also es ist gerade noch dieses eine Play, wo sie dann den ich glaube, sie auch genau, wo sie die Pains Offside jagen wollen, aber dann es spät machen, weil sie Delay of Game kriegen. Also da waren sie auch nicht so 100%. 9 Strafen ist auch zu viel, muss man auch noch sagen. Ja. Genau, und deswegen auch Sean McVay hat in der Pressekonferenz mindestens 5-mal das Wort outgecoached genommen und ich denke, das spiegelt es doch, glaube ich, ganz gut wider, dass er einfach nicht die Kreativität hat. Ich habe immer auf irgendwas so ein Wow-Effekt gedacht, wo du denkst, okay, damit hat jetzt keiner gerechnet, dass das Spiel zu kommen, aber das war wirklich so gar nicht zu sehen. Und dann auch das Thema Todd Gurley, Hans-Peter, der mal gespielt hat, mal wieder außen vor war. Es wurde viel darüber diskutiert, was er hat. Ist er jetzt fit? Ist er nicht fit? War es eine Disziplinarmaßnahme und so weiter? Also da ist auch ein Thema jetzt, was die Rams sich für die Offseason aufgebaut haben, was man nicht so ganz verstehen kann als Außenstehender.
Ja, und ich finde es gerade deswegen so ein Punkt. Also Gurley war für mich wirklich auch im Spiel und auch die letzten Wochen so ein Fragezeichen. Keiner hat da auch irgendwie eine Erklärung für gehabt. Das Knie sagt, da ist es ja nicht. Und er hatte seine Momente, aber irgendwas stimmt da nicht. War mein Gefühl. Was ich nur nicht akzeptieren könnte oder kann, dass man das Blame Game jetzt auf solche Sachen gibt, wie Gurley war nicht fit, wir hatten kein Run Game oder ja, so klar, es hat immer irgendeinen Grund, aber bei dem Thema, das zu nennen, wäre auch ein Fehler, weil man hat ja auch gesehen, dass Anderson voll damit reingesprungen ist, als sie ihn geholt haben, kurz vor den Playoffs und schwieriges Thema. Ich glaube, das muss man über die Offseason, über den Longshot beobachten, was da los ist, was da los war. Er hat ja auch seine Kniegeschichte. Vielleicht ist er da einfach im Kopf dadurch ein bisschen gehemmt. Da weiß man ja auch immer, dass so, wenn man sich in der Vergangenheit ein Kreuzband gerissen hatte und dann auch noch damit immer wieder irgendwelche Folgeprobleme hat, dass es in den Kopf reingeht, dass man da einfach nicht befreit aufspielen kann. Was auch immer es war. Aber es ist nicht der Grund, warum sie nicht gewonnen haben.
Ich habe zu Girl noch eine Erklärung. Verletzungen für mich überhaupt nicht. Gestern und die netten Next-Gen-Stats, die haben gezeigt, dass Girlie der schnellste Spieler auf dem Feld war. Und der schnellste Spieler auf dem Feld bist du nicht, wenn du eine Knieverletzung hast. Für mich einfach eine Erklärung, das war im New Orleans-Game schon so. Da war es ja so, dass Girlie rauskam am Anfang, ist erstmal in eine Wand gelaufen, dann hat er den Job für die Interception und dann nochmal auf Third Down so einen entscheidenden Drop. Und da hat McVay ihn ja runtergenommen. Und da haben sie ja durch die Blume gesagt hinterher, dass Gurley tatsächlich gebencht worden ist für CJ Anderson. Und das Ding ist einfach, so Zahlen sagen uns, dass CJ Anderson zum Beispiel viel mehr Tackles bricht als Gurley. Gurley ist was das reine Brechen von Tackles anbelangt, total unterdurchschnittlich unter allen Running Backs in der Liga. Und gestern die Patriots, die haben halt sehr aggressiv gegen den Lauf gespielt. Die wollten Jared Goff andauernd in Third and Long haben. Haben ja mit vier D-Linern und einem Linebacker allein auf Scrimmage gespielt, sodass die O-Line überhaupt gar keine Double Teams kriegen konnte. Und dadurch ist halt CJ Anderson mit natürlich irgendwie attraktiver, ne, weil der kann dann nochmal für zwei extra Yards einen Tackle mehr brechen als Gurley. Und das erkläre ich mir so halt, dass halt McVay einfach rotiert hat. Ne? Viele können sich das nicht erklären, dass Gurley, der Star-Running-Back, gebencht wird, aber kommt halt einfach darauf an, was das Beste für die Offense ist. Und gestern hat es vielleicht für Sean McVay in dem Fall Sinn ergeben, Gurley mal rauszunehmen und dann den kleinen, dicken Anderson drauf zu tun, der mal ein, zwei Yards mehr noch rausholen kann. Das ist so für mich meine Erklärung.
Ja, das ist wohl die beste Darstellung, die man dafür zum ganzen Thema haben kann. Es ist insgesamt wirklich sehr, sehr schwierig herauszustellen, was dort passiert ist. Wie gesagt, da gibt es mit Sicherheit auch noch genug Themen, die man da besprechen hat. Das wird dann mit Sicherheit auch noch aufschließen sehen, wie da vielleicht eine Adaption dann von Todd Gurley dazu kommen wird. Wir wollen jetzt aber auch an der Stelle, wenn jetzt keiner noch irgendwelche Themen hat, die er jetzt noch zum Super Bowl erwähnen möchte. Kurze Frage.
Nee, ich glaube nicht.
Ich glaube, dass McVay und Goffs Zeit noch kommt und aus den Fehlern lernen sie. Das muss man da draußen noch erkennen. Das haben sie gestern gut vorgeführt gekriegt, woran sie arbeiten müssen. Und man muss ja immer besser werden und aus den Fehlern lernen. Das können die beiden noch, haben noch viel Zeit zusammen, hoffentlich. Und dann sehen wir da, glaube ich, auch noch einen souveräneren Jared Goff vielleicht mal wieder in einem Super Bowl die nächsten Jahre.
Ich habe heute einen schönen Tweet gelesen. Mir fällt gerade der Name nicht mehr ein, von dem der kam. Und da würde ich komplett zustimmen. Sean McVay ist ein Master darin, eine Struktur zu kreieren. Ja. Und in dieser Struktur ist Jared Goff das ausführende Glied und der Quarterback, der alle Plays machen kann. Aber sobald diese Struktur ineinander fällt, so wie gestern, wo einfach die Plays nicht kommen, wo Jared Goff wirklich auf sich alleine gestellt ist, mal gegen Druck in der Pocket einen Schritt nach vorne machen, auch mal gegen einen Pass-Rusher in den Wurf reingehen und mal diesen Schritt nach vorne machen und einen akkuraten Ball an den Receiver bringen. Und das hat Goff halt in 3 Jahren noch nicht bewiesen. Ja, zum Beispiel die Saison in Chicago war es genauso, gegen Detroit, gegen die Eagles. Die haben halt genauso gespielt wie die Patriots gestern. Total aggressiv, auch bei Play-Action überhaupt nicht auf den Handoff gebissen, sondern direkt zu Goff, um ihn unter Druck zu setzen. Und das hatte halt in 3 Jahren nicht gezeigt. Und da ist jetzt meine Frage, warum oder inwiefern kann sich das noch ändern? Ja, Quarterbacks sind halt das, was sie sind. Die verändern sich nach den ersten Jahren in der Regel nicht mehr großartig. Und da wird es halt interessant, was die Rams mal machen, wenn vielleicht mal ein Andrew Whitworth in Rente geht diese Offseason, wenn die O-Line mal nicht mehr so beieinander hält. Und da sehe ich momentan nach den ersten 3 Jahren, die wir von Jared Goff gesehen haben, sehe ich halt nicht, wo er so dieser Elite-Quarterback werden kann, der halt auch mal wieder um sich herum besser macht und nicht das System, das den Quarterback macht. Und da würde ich, glaube ich, nicht so 100% zustimmen.
Ja, genau. Das wird mit Sicherheit eine spannende Offseason in Los Angeles werden bei den Rams. Da gibt es ja einige Verträge, die auslaufen, unter anderem der Vertrag von Sue, von Marcus Peters, der Keep to Leap. Also da werden wir sicher dann auch in der Offseason ein Auge drauf halten. Mal jetzt hier nochmal gleich eine kurze Pause und kommen noch mit ein, zwei anderen Themen zurück. Also unbedingt dranbleiben hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Aufpassen, Pascale, aufpassen, nicht auf die Schulter gehen, in die Brücke. Ja, er hält es. Das darf doch nicht wahr sein.
Ringercast mit Malte Asmus.
In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund erhältst du exklusive Inhalte zum deutschen Ringersport.
Jede Woche neu
auf meinsportpodcast.de.
Und wir sind wieder zurück bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Bei mir sind immer noch Fabian Sommer und Hans-Peter Gölz. Kommen jetzt so ein bisschen dann auch jetzt zu anderen Themen, denn es gab ja noch zwei andere Geschichten, die jetzt auch bekannt geworden sind. So ist zum Beispiel so, dass der Linebacker-Coach der Patriots, Brian Flores, der die Defensive Plays gecallt hat, jetzt zu den Dolphins als Headcoach wechseln wird. Das wurde heute offiziell bekannt gegeben, da man ja heute am ersten offiziellen Tag an dem Montag nach dem Super Bowl dann auch erst die Hires bekannt geben darf. Und die Cincinnati Bengals haben den Quarterbacks-Coach der Rams, Zach Taylor, dazugeholt. Hans-Peter, beides Hires, die aufgrund natürlich der Qualitäten der beiden, wir haben es nämlich gesehen, Flores überragende Leistung gehabt, auch Taylor, der mit Sicherheit auch Vorteile bringt, die man nachvollziehen kann, auch wenn man natürlich dann sehen muss, ob sie dann im Endeffekt funktionieren, weil es beides relativ junge Coaches sind.
Ja, absolut. Und man sieht ja, was Bill Belichick da an Coaches in die Welt raussetzt. Also bei Flores kann man da, denke ich, auch in Miami was Gutes erwarten. Ist auch vom Typ her ein sehr bodenständiger, ehrlicher Dude. Und ich glaube, hilft Miami da wieder ein bisschen in eine Linie zu kommen, was in Miami ja immer schwierig ist. Genau. Ja, beides ganz gute Hires. Ich bin da mal gespannt, was da kommt. Und gut, dass jetzt nach dem Super Bowl da auch endgültig die letzten offiziellen Meldungen raus konnten.
Genau, es war ja schon quasi ein offenes Geheimnis, dass beide ihre Teams verlassen werden. Es sollte dann einfach doch gewartet werden, dass der Super Bowl zu Ende ist, sodass man es dann wirklich noch offiziell verkünden kann. Kommen wir jetzt aber zum Samstagabend. Da stand ja die Verleihung der Awards, NFL Honors heißt es ja so schön, und da wurde dann MVP und ähnliches vergeben, und der MVP, wenig überraschend, Fabian, ist Kansas City Chiefs Quarterback Patrick Mahomes geworden, der auch gleichzeitig Offensive Player of the Year geworden ist. Eigentlich die einzig richtige Wahl nach der starken Saison, auch wenn zwischenzeitlich außer dass Drew Brees dabei gewesen ist, aber der hat es dann hinten raus zu viele Fehler gemacht.
Ja, da würde ich überhaupt nicht diskutieren wollen. Mahomes, also alles andere hätte überhaupt gar keinen Sinn gemacht, und das Voting fiel ja auch klar aus. Ich weiß nicht, irgendwie 39 oder irgendwas Breeze. Und ja, wir brauchen vielleicht drüber diskutieren, Mahomes, was der die Saison abgerissen hat in seiner ersten Saison, was keine Rolle spielen darf, welche Saison das für ihn ist. Aber ja, ganz klar, MVP, bester offensiver Spieler der Liga, und ja, das war's für mich auch schon. Also da brauchen wir gar nicht diskutieren.
Genau, auch bei den anderen Awards, finde ich, gibt es jetzt nicht so viel Diskussionsstoff, wenn wir uns das mal angucken. Die Offensive Rookie of the Year ist Saquon Barkley geworden von den New York Giants, der Running Back, der eine starke Saison gespielt hat. Defensive Rookie hier Darius Leonard, der Tackle Leader der NFL gewesen ist. Da muss ich ganz ehrlich zugeben, Hans-Peter, Offensive Rookie of the Year, da hätte ich mich sehr, sehr schwer getan. Am Ende ist, wie gesagt, Saquon Barkley geworden. Hätte man aber auch mit Sicherheit über einen anderen diskutieren können.
Ja, mit Sicherheit. Gab schon so die Kandidaten, aber Barkley, also für mich war Barkley halt wirklich verdient Offensive Rookie of the Year, weil er halt einfach geliefert hat und von vornherein seinen Ansprüchen und dem, was man von ihm erwartet hat, dem Druck gerecht wurde, und vielleicht auch, weil ist klar, dass in New York so einiges nicht ganz so rund läuft, aber das Run Game, das hat er zum Laufen gebracht und rund gemacht. Und ja, deswegen, ich finde, das passt.
Ja, zumal auch die Offensive die Quarterbacks, da hat man noch bei einer da noch gemerkt, dass er noch ein bisschen Zeit auf den Josh Allen, den Josh Rosen, den Sam Darnold, da sind da noch ein bisschen was mit dabei gewesen, da braucht er noch ein bisschen Zeit. Ich denke, Baker Mayfield hat es von allen mit am besten gemacht. Da hätte man vielleicht drüber diskutieren können, ob es entweder dann Barkley oder Mayfield wird. Ansonsten Defensive Player of the Year, wenig überraschend, Sack Leader Aaron Donald, der überragend gespielt hat die ganze Saison über. Und der Coach des Jahres ist am Ende geworden, Chicago Bears Coach Matt Nagy, so ist es richtig. Ja, Fabian, Chicago Bears Coach Matt Nagy, verdient absolut, weil er, muss man ja sagen, diese Bears ein Turnaround geschafft hat mit ihnen.
Ja, da hätte ich wahrscheinlich zwischen Frank Reich und Nagy eine Münze geworfen. Beide haben es für mich verdient. Wenn ich hätte voten müssen, hätte ich vielleicht so mit 1% mehr Frank Reich gewählt, einfach weil ich finde, dass er aus weniger mehr gemacht hat als Nagy. Die Bears, also Nagy ist ja offensiv geprägter Coach, war ja für die Offense zuständig, und die Offense war ja noch nicht mal wirklich gut. Ja, also Trubisky, was das reine Passing-Game angeht, durchschnittlich bis Tendenz unter Durchschnitt. Hat viel mit seinen Beinen rausgeholt, aber da war das für mich insgesamt noch ein bisschen wenig, und die wirklich komplett abgeräumt, ne, mit keine Ahnung wie viel Turnover. Ist halt, wie gesagt, Defense sehr volatil. Wird nächstes Jahr wieder ganz anders aussehen, wahrscheinlich. Ganz klar, klare, natürliche Regression. Aber von dem her finde ich Frank Reich mit einem ja viel schlechteren Kader auf dem Papier vor der Saison für mich noch mehr rausgeholt als Nagy. Aber würde ich jetzt auch nicht großartig diskutieren wollen. Ich hätte es beiden gegeben und vielleicht bei mir kleine Tendenz zu Frank Reich, aber Nagy geht auch vollkommen in Ordnung.
Der Kollege von Matt Nagy, Vic Fangio, Defensive Coordinator, ist dann noch Assistant Coach. Fangio, der wechselt ja jetzt zu den Broncos als Head Coach und aber ein Colts-Spieler hat trotzdem noch eine Auszeichnung bekommen, und zwar Andrew Luck ist Comeback Player of the Year geworden. Ich denke, da müssen wir auch nicht drüber reden. Wirklich eine sehr, sehr starke Saison gespielt, auch wenn er so ein bisschen gebraucht hat, aber hinten raus war er der Garant dafür, dass die Colts seit langer Zeit mal wieder den Super oder die Playoffs erreichen konnten. Super Bowl war es ja noch nicht so weit. Ansonsten gucken wir uns die Pro Bowl Hall of Fame Class von 2019 an. Da gab es einige, die mit dabei gewesen sind. Sam Bailey, Pat Bowlen, Jill Brandt, Tony Gonzalez, Ty Law, Kevin Marway, Ed Reed und Johnny Robinson, also das sind auch einige absolut Top-Namen mit dabei gewesen, Hans-Peter.
Ich sag dazu nur das hier. Ich bin raus. Ciao.
Gut, dann Fabian, einmal du bitte.
Sicherlich auch ganz große Namen. Ich glaube ja irgendwie bei der Hall of Fame gibt es irgendwie immer so ein Limit, ne? Irgendwie First Ballot. Dürfen nur irgendwie 5 oder 6 Leute sein. Ich weiß gar nicht, wer da noch alles in der Verlosung war, aber klar, so wie Champ Bailey, kuriose Geschichte, wurde damals von den Redskins weggetradet für einen Running Back in seiner Blütezeit. Kurios. Tony Gonzalez, auch einer, ja, vielleicht sogar der beste Tight End aller Zeiten, hat die 2000er komplett geprägt, denke ich mal, alle wirklich absolut verdient.
Ja, genau, das denke ich auch, das kann man auch, glaube ich, so sagen, auch Jill Brandt, jemand, der auch die NFL sehr, sehr als Experte, als jemand darüber geschrieben hat, also auch da hat er eine sehr, sehr große Auszeichnung bekommen, wirklich sehr, sehr positiv, und damit sind wir auch am Ende unserer heutigen Aufnahme. Die Saison hat uns wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch wenn wir die eine oder andere Woche nicht mit dabei gewesen sind, aber das hoffentlich verzieht ihr uns so ein bisschen. Natürlich in Offseason gibt es auch weiter genug Themen, wir wollen das ein oder andere ein bisschen anders machen als in den Jahren davor, deswegen solltet ihr unbedingt unseren Feed abonnieren, wenn ihr es nicht sowieso schon getan habt, uns auch gerne in Rezensionen erlassen auf iTunes, am besten natürlich 5 Sterne. Auch ansonsten natürlich mit uns in Verbindung treten. Facebook ist Interception, der Football Talk, und und auf Twitter @InterceptionFT, das sollte uns auf jeden Fall auch folgen, uns auch gerne dort Fragen stellen. Wir werden dann entsprechend dann eine große Saisonrückblick machen mit vielen, vielen Leuten, die man noch nicht so gewohnt ist von uns. Deswegen solltet ihr unbedingt reinhören. Und dann gibt es natürlich dann wieder Specials zur Free Agency, zum Draft. Also solltet ihr unbedingt dabei bleiben. Hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Wir wünschen euch alles, alles Gute. Und dann hören wir uns in den nächsten Wochen wieder, wenn es dann wieder heißt Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Interception. Touchdown. Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.